Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem schönen literarischen Zwergenaufstand und Riesenerfolg, den sich der Saarländer Markus Heitz mit einer ganzen Zwergen-Fantasy-Saga und vielen weiteren Büchern erschrieben hat. Seine Millionen Fans freuen sich derzeit über die Rückkehr der Zwerge, gleich in zwei Bänden. Seien Sie gespannt, was uns der Autor darüber erzählt. Markus Heitz ist unser Gast in dieser Lesart. Schön, dass Sie wieder zuhören. Wenn dich der packt, liest du auch die anderen. Garantiert, so sprach neulich ein junger Buchhändler zu mir, voll ajour, was Markus Heitz anging und sein jüngstes Fantasy-Großwerk »Die Rückkehr der Zwerge«, die gleich zweibändige Fortsetzung einer Saga des Schriftstellers. Ein Millionenpublikum war schon gefesselt und, ja, jetzt bin ich's auch. Der Buchhändler lag völlig richtig. In zwei Tagen hatte ich die 1000 Seiten weggeschmökert. Und jetzt sind wir mit dem Schöpfer verbunden in Homburg im Saarland, wo er lebt. Guten Tag, Markus Heitz. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, hallo, guten Tag. Mit so einem Kompliment starte ich natürlich gern, ne?
Meine Güte, Herr Heitz, ich kann gleich das Nächste sagen. Was haben Sie wieder für eine Action entfesselt? Ihre Fans, die mussten allerdings länger warten, 6 Jahre seit dem letzten 5. Band. Jetzt mit Karacho, dieser Doppelschlag, war es wieder Zeit für die Zwerge?
Das war tatsächlich der ausschlaggebende Punkt. Es war einfach Zeit. Also nach dem 5. Band, das ist ja schon ein bisschen her, habe ich so vor mich hingegrübelt, führe ich praktisch das Geschehen fort oder mache ich was komplett Neues? Es hat sich herausgestellt, dass ich da einen kleinen Zeitsprung mache und ein paar Dinge umwandle, sozusagen im Setting. Und das war genau richtig, weil ich habe gemerkt, der Flow war sofort da und deshalb gab es auch eben diesen Doppelband.
Ich gestehe es ja offen, Herr Heitz, als ich hörte Zwerge, da habe ich erst die Augen verdreht. Ach Gottchen, hoffentlich ist nicht so Tolkien, Hobbitzwichtel, die mich nur genervt haben. Aber ja, von wegen, also Ihre Zwerge, das sind schwer bewaffnete Muskelmänner, die dem Ork oder sonstigem Gelichter mit einem einzigen Schwerthieb den Schädel spalten. Wie kamen Sie eigentlich zu diesen starken Kleinen? Vor bald 20 Jahren schon haben Sie die Reihe begonnen.
Der Deutsche kennt ja Zwerge eher so als Vorgartenschmuck, wenn man so möchte. Wenn man ein bisschen aufgepasst hat, sieht man die öfter dann in Märchen, wo sie auch vorkommen, aber oder vielleicht noch bei den Nibelungen. Und dann wird es schon eng. Aber alle Leute, die sich mit Fantasy auskennen, wissen, Zwerge sind immer vorne mit dabei, aber meistens nur schräg vorne, also nicht im Mittelpunkt. So. Und es war einfach an der Zeit, bedingt auch dadurch, dass die Fantasy vor knapp 20 Jahren groß entdeckt wurde durch die Herr der Ringe-Verfilmung, war es eben an der Zeit, den Zwergen ein bisschen mehr Platz einzuräumen und sie in die Mitte zu schieben. Und ich fand die Zwerge immer als Volk großartig, mit einem gewissen schrägen Sinn für Humor, gewisser Durchschlagskraft und einer kleinen Vorliebe für Bier und gutes Essen. Das war also genau mein Volk, wenn man so möchte.
Es ist ein ganzer Kosmos, den Sie da entfalten in diesen 6 oder 7 Bänden, muss man ja eigentlich schon sagen. Alles spielt im sogenannten geborgenen Land. Wie sieht's denn da aus? Was geht da ab? 1000 Jahre sind seither vergangen.
Genau, insgesamt sind 1000 Jahre zwischen Band 5 und Band 6 verstrichen. Also habe ich ein bisschen umgebastelt. Es gab diverse Einbrüche, es hat sich ein Meer gebildet und einige Berge sind neu entstanden. Es gibt eine latente Bedrohungslage, es gibt Durchgänge in dieses geborgene Land, die von den Zwergen traditionell geschützt werden. Allerdings ist ihr größter Held abhanden gekommen, Tungdil Goldhand, der in den anderen Bänden aufgetaucht ist. Und ein junger Zwerg, ein Gemmenschnitzer namens Wurimron, macht sich auf, diesen verschollenen Helden zu finden und erlebt da diverseste, verschiedenste, wildeste Abenteuer.
Also wenn man gar nicht drin in dieser Welt wie ich jetzt war, dann ist es schon bemerkenswert, wie sie diese Welt ausstaffieren. Ja? Also dann erfährt man, was die Leute essen, was sie anhaben. Man erfährt was über die Topografie dieser Landschaft. Ganz viel geht es um ja, Kultursysteme sozusagen auch. Ja? Also wie sind die politischen Verhältnisse? Was für Waffensysteme? Wir sind ja immer noch in einem Land, wo es jetzt keine Elektrizität oder sonst was gibt, sondern das ist immer noch wirklich Fantasy, Märchenland. Das macht Ihnen anscheinend großen Spaß, das wirklich en Detail auszugestalten, diese Welt.
Also ich bin Jahrgang 71, das heißt, ich wurde groß mit klassischen Pen-and-Paper-Rollenspiel. Das wird den wenigsten was sagen, aber es war praktisch vor der Erfindung des Computers. Da hat man Abenteuer sozusagen noch durch Erzählen erlebt mit einer Gruppe. Und dabei lernt man auch sehr genau, was es mit Ländern auf sich hat, wie Reiche konzipiert sein müssen, was braucht es, um eine Welt interessant zu machen, lebendig zu gestalten. Dann habe ich irgendwann noch Geschichte und Germanistik studiert und auch das war recht hilfreich. Das war jetzt nicht unbedingt notwendig, um Bücher zu schreiben, aber man lernt einfach ganz viel, was es eben ausmacht, wenn man Länder entwirft. Das gilt für eine Fantasy-Welt ebenso wie eine erdachte Welt, die in der Zukunft spielt oder irgendetwas anderes. Und das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Wenn man eine Welt entwirft, halte dich an die Regeln und wenn du die Regeln brichst, dann nur mit guter Begründung oder aus ja, dramaturgischen Gründen.
Für mich als begeisterter Game of Thrones-Gucker und George R. R. Martin-Leser war ja der ultimative Kick: Es gibt Drachen, jawohl. Wobei der gewalttätigste eine Drachin ist. Diese weibliche Form, die habe ich jetzt noch nirgends gelesen. Muss man das jetzt so sagen?
Nö, die gab es schon immer, aber die traten vielleicht nicht ganz in Erscheinung. Ich meine, es heißt ja immer, hüte dich vor den Müttern, wenn sie Kinder haben. Die sind gefährlicher als jeder Krieger. Warum sollte es dann bei den Drachen anders sein? So als Beispiel. Ja, ich meine, die Drachin ist ja die korrekte Bezeichnung für eine weibliche Ausgabe. Insofern ist das gar kein Ding.
Wir haben sogar eine richtige Drachensaga entworfen, habe ich jetzt gelesen. Die muss ich natürlich auch haben.
Oh, das freut mich sehr. Die spielt in den 20ern. Das ist eine
also in den 20ern?
Es ist eine erdachte Welt in den 20ern.
Ja, mit Drachen?
Mit Drachen. Und zwar, man kämpft da auf verschiedenste Art und Weisen gegen Drachen, inklusive Doppeldecker und Luftschiffen und allem drum und dran. Es klingt auf den ersten Blick etwas merkwürdig und abgefahren, aber es funktioniert und macht sehr viel Spaß. Da besteht die Herausforderung, eine Welt, die man kennt, die 20er Jahre, so zu adaptieren und so umzubauen, dass Drachen, die dort auftauchen, nicht automatisch als Fremdkörper erkannt werden, sondern dass die sich geschickt, raffiniert einbasteln. Also ich habe historische Ereignisse, die real waren, ebenso drin, wie erfunden ist. Und das ist die große Herausforderung beim Schreiben.
Also mit ihrer Drachen sind aber auch etliche andere starke Frauen am Start. Ganz schön fiese darunter in ihrer Welt, Herr Heitz. Soweit ich das jetzt sehe, herrscht ziemliche Gleichberechtigung, was die Neigung zu Mord und Totschlag angeht.
Das war aber auch, war schon Anfang an so. Als Rollenspieler, ich muss wieder dieses Rollenspielwort benutzen, war es auch völlig normal, verschiedenste Figuren und Charaktere zu führen, wie das ja heutzutage im Rollenspiel, in einem Computerrollenspiel auch ist. Das heißt, die Mischung von Männern und Frauen oder anderen Wesen in der Gruppe war immer gegeben. Und für mich war völlig klar, warum sollte ich dann beim Romane schreiben, ganz egal in welcher Welt, auch da Unterschiede machen, dass die einen immer ganz nett sind und brav und die anderen immer die Intriganten. Also auch da ist die Mischung völlig normal.
Und apropos Mord und Totschlag, da haben Sie ja eine, würde ich mal sagen, voll entwickelte Killer-Splatter-Fantasie. Ich bin zwischendurch echt zusammengezuckt, so etwa beim geflügelten Nachtmahr mit seinen Reißzähnen. Bedenklich, bedenklich, Herr Heitz, oder gehört das eben zum Job, kill them all?
Naja, es kommt immer drauf an, wann, wie, wo und warum. Also es ist jetzt einfach nicht nur sozusagen sinnloses Wegsplattern und größtmöglicher Bodycount. Das macht mir zum Beispiel auch keinen Spaß. Also wenn, dann aus strategischen Gründen oder dramaturgisch sehr wertvoll das Ganze in Szene setzen. Und natürlich, wenn es dann eine Fantasy-Welt ist, muss das entsprechend eben auch aussehen, was Figuren, Monster und vielleicht auch Todesarten angeht. Da kann man sich schon austoben. Ich wurde auch schon gefragt, ob das irgendwie vielleicht pathologisch ist, aber das konnte ich bisher immer heftig vermeiden.
Deutschlandfunk Kultur, Sie hören die Lesart und unseren Gast, den Fantasy-Autor Markus Heitz. Auflagenmillionär, nicht nur mit seiner jetzt sechsbändigen Zwergensaga im geborgenen Land. Es gibt noch viele weitere, insgesamt 60 Bücher sollen es sein, plus Computerspielen und. Wie ging's denn damit überhaupt los, Herr Heitz? Sie haben vorhin schon gesagt, ich bin Jahrgang 71 mit Pen-and-Paper-Rollenspielen aufgewachsen. Literarisch hätte ich jetzt so vermutet, ja, frühjugendliche Herr-der-Ringe-Sozialisation.
Da kann ich direkt schon mal gestehen, dass ich 3 Anläufe gebraucht habe, um durch den ersten Band von Herr der Ringe zu kommen.
Ja, da bin ich aber froh. Ich war nämlich auch so einer, mich hat das irgendwie überhaupt nicht gepackt.
Man muss halt gucken, wie alt das Buch ist und wenn du als Jugendlicher erstmal drauf stößt und wunderst dich halt schon, wie die Sprache doch ein bisschen anders und schwerfälliger daherkommt, aus heutiger Sicht natürlich betrachtet. Aber trotzdem fand ich die Welt faszinierend. Deshalb bin ich dran geblieben und habe es zu Ende gelesen. Aber am Anfang war die Dorfbibliothek, da stand alles rum, was man so lesen konnte, von klassischen Helden, Sagen, Märchen, Legenden, 3 Fragezeichen, was man eben so liest als Jugendlicher. Und dann habe ich gemerkt, dass du mit Sprache alles tun kannst, alles erfinden, jede Welt ins Leben rufen, die du möchtest. Alles, was du brauchst, ist Vorstellungskraft und Ausdrucksvermögen. Und dann habe ich gemerkt, Geschichten erzählen könnte so meins sein und bin diesen Weg mit 1-2 Umwegen über Journalismus und ungeschränktes Lehramtsstudium bin ich auch dann stringent gefolgt.
Ich meine, Sie haben Germanistik und Geschichte studiert, ordentlich abgeschlossen, waren dann ja fast 10 Jahre Journalist bei der Saarbrücker Zeitung. Waren Sie da immer schon so parallel ein Fantasy-Autor oder wie muss man sich das vorstellen?
Also wenn man kreativ ist heutzutage, ist es ja so, egal ob Musiker, Bildhauer, Schreiber, was auch immer, können 3-4% von dem leben, was ihre Werke einbringen. Der Rest hat einen Hauptjob, wie mein Hauptjob damals Journalist war. Und alles, was man nebenbei macht, Bücher schreiben, das wirft ein bisschen was ab für Anzahlung fürs Auto oder Urlaub oder sonst was. Das muss man wissen, bevor man mit beiden Füßen voran ins Kreative reinspringt. Das war völlig klar, dass das ein Nebenjob bleiben könnte. Das war mir aber egal, weil das nebenbei Abtauchen, das Erfinden von neuen Welten, die Verbindung von Erfundenem und Realem hat unglaublich viel Spaß gemacht. Dass es dann im Endeffekt so optimal lief, dass ich seit 2004 ausschließlich davon leben kann, das ist natürlich im Endeffekt so ein kreativer Lottogewinn, wenn man so möchte.
Die Fantasy, das ist inzwischen eins der umsatzstärksten Segmente auf dem Buchmarkt und Sie gehören zu den erfolgreichsten deutschen Autoren mit Abstand, haben längst auch internationalen Namen. So die offizielle Literaturkritik, so der großen Feuilletons der Tageszeitungen und der Sender, die lassen Sie aber doch irgendwie und den ganzen Bereich so eher links liegen. Ärgert Sie das eigentlich?
Nö, ich bin da entspannt. Da ich ja mal Germanistik studiert habe, wusste ich ja, wusste ich ja, was auf mich zukommt, was manche Ecken der Literatur angeht oder das Literaturgeschäft. Das ist aber völlig okay. Es mag vielleicht so ein bisschen reflexhafte Abwehr von Literatur sein, die jetzt nicht unbedingt mit Wissensvermittlung oder erkenne dich selbst Gegenständen im Erzählen daherkommt. Wobei ich immer sage, die Fantastik war schon immer in der großen Literatur unterwegs. Also wenn wir beispielsweise Faust nehmen, wenn wir bei Faust alles fantastisch rausnehmen, bleibt ein alter Mann, der ein junges Mädchen begehrt. Das ist jetzt irgendwie, das hat man schon gehabt, aber ohne Teufel, ohne Hexen, ohne
Ja.
die Szene in Auerbachs Keller, nichts. Wir denken bitte an Kollege Kafka, wir denken an die Verwandlung, wir denken gerne an Bulgakov, Meister und Margarita. Da sind wir im Literaturbereich ganz weit vorne und haben stapelweise, tonnenweise Fantastik drin, ohne die diese Romane und Werke zum Beispiel gar nicht funktioniert hätten.
Mit der offiziellen Literaturkritik, das kann Ihnen ja im Prinzip auch völlig egal sein. Wenn Sie auftreten, werden Sie gefeiert wie ein Rockstar. Die Fans kommen in Scharen und in Kostümen ihrer Figuren bis hin zu schwarzen Kontaktlinsen, habe ich irgendwo gelesen.
Es begab sich zu einer Lesung, dass ich praktisch da saß und dann kamen plötzlich zwei Bösewichte aus meinem Zwerge-Roman rein und da stutzt man doch schon einen Moment und denkt, ist es jetzt soweit? Habe ich den Verstand doch verloren? Sehe ich jetzt schon meine eigenen Figuren auf meiner Lesung? Aber nein, es waren tatsächlich zwei hervorragend aufgemachte Leute als Albin und als Magierin. Das war echt großes Augenkino, wenn man so möchte. Und trotzdem, wie gesagt, ich zuckte kurz zusammen, dachte mir, aha, okay, gut, Klischee, jetzt bin ich doch verrückt.
Ein Mordsschub erheizt in Sachen Fantasy, also auch bei einem nicht affinen Publikum, hat ja so Game of Thrones erzeugt. Ne? Die Serienverfilmung der Romane von George R. R. Martin, den vorher auch keiner jenseits der Fantasy-Sphäre kannte. Als ich jetzt so ihre Zwerge las, dachte ich, Mann, oh Mann, das ist eigentlich vom selben Kaliber. Also Top-Filmniveau. Gab es da eigentlich nie Angebote, Ideen für einen Film? Oder ist da die finanzielle Luft vielleicht auch raus, so 100 Millionen Game of Thrones von den Peter Jackson, Tolkien-Orgien ganz zu schweigen? Herr, so viel Geld hat keiner mehr.
Also Anfragen gibt es immer wieder mal, aber wenn es dann darum geht in Sachen Budget, dann wird es halt sehr eng. Das Problem, in Anführungszeichen, das diese Art von Verfilmung hat, ist, dass inzwischen hohe Maßstäbe gesetzt wurden. Herr der Ringe hat damit angefangen. Game of Thrones hat ganz tolle Bilder, Kostüme, Settings und das wollen die Zuschauerinnen und Zuschauer halt eben inzwischen als Standard. Also kann man nicht anfangen mit irgendwie zusammengelöteten Sachen, die dann eher schäbig aussehen. Und das weiß auch jeder Streamer, das weiß jeder Produzent, das weiß jeder Filmhersteller, dass er da pro Folge, sage ich jetzt mal, nicht unter 5 Millionen rauskommt oder reinkommt.
Sie waren ja schon wer, als dieser Game of Thrones-Hype durchs Land fuhr. Wie war das denn eigentlich für Sie, entweder vorm Fernseher zu hocken oder auch die Bücher zu lesen, die Sie vermutlich schon längst kannten, zu denken, jetzt guck mal einer an, jetzt nimmt ja der Junge da aus New Mexico, vorher kannte ihn überhaupt niemand, jetzt nimmt er dir dermaßen die Butter vom Brot.
Also ich freue mich über jeden, der Erfolg hat mit seiner fantastischen Geschichte, ganz egal wann. Meine hat ja auch ein bisschen drauf gewartet. Ich kannte lustigerweise George R. Martin vorher auch nicht. Mit zunehmendem Schreiben habe ich das Lesen von Fantasy mehr oder weniger eingestellt, weil ich ja ständig mit eigenen Welten beschäftigt bin und ich mir auch bewusst den Kopf frei halten möchte von den Werken anderer Leute. Also wusste ich natürlich, dass es ihn gibt, aber habe nichts von ihm gelesen. Mein sozusagen Initialpunkt für die Zwerge lag hier nochmal 10 Jahre vorher. Ich habe es eingangs kurz erwähnt, es war die Verfilmung von Herr der Ringe und die hat weltweit richtig durchgezündet. Danach kam Game of Thrones nochmal, wenn man so möchte, war das schon wieder eine neue Welle. Aber die allererste große Fantasy-Welle wurde ausgelöst von der Verfilmung von Herr der Ringe. Und da waren die Zwerge zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Wie sieht es aus mit neuen Plänen, guten Vorsätzen, literarischen für 2022?
Tatsächlich gehen meine Vorsätze und Pläne über 23 hinaus. Ich bin so ein kleiner Planer und Plotter. Ich gehe auch recht strukturiert an meine Romane ran. Nächstes Jahr gibt es natürlich zwei neue Bücher. Im Frühjahr kommt der zweite Teil von Ära und im Herbst dann der nächste Zwergeband. Ganz kurz zu Ära, ist vielleicht für Leute interessant, die sich für Religion interessieren. Es spielt in einer realen Welt, in unserer Welt, in der auf einen Schlag alle Gottheiten, zu denen die Menschheit jemals gebetet hat, überall zurückkommen. Außer der Gott von den Christen, Juden und Moslems, die haben ein Problem. Die sind nämlich jetzt die Völker ohne Gott. Und in dieser Welt gibt es sozusagen einen Ermittler, einen Atheisten, der Verbrechen aufklärt, die irgendwie mit Gottheiten zu tun haben. Das war insofern hochinteressant, herauszufinden, welche Gottheiten es überhaupt gab, zu denen die Menschheit gebetet hat. Also es ist hochinteressant und hochspannend. Insofern bildet auch Schreiben mich jedes Mal neu, wenn man so möchte.
Gut, dies als Appetizer für die neuen Heizsachen. Dann wünschen wir Ihnen auf jeden Fall dafür beste Schaffenskraft. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Und ja, Dankeschön, Markus Heitz, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne. Bis denn.
Alles Gute. Und die Rückkehr der Zwerge. Die zwei Bände sind im Knauer Verlag als Paperback erschienen. Zusammen ca. 1000 Seiten, jeweils 15 Euro pro Buch. Bücher, die es definitiv gibt, die stehen jetzt auch wieder aktuell auf unserer Sachbuch-Bestenliste, die wir jeden Monat veröffentlichen. Und ganz vorne ist dieses Mal eine französische Autorin, über deren neues Buch Susanne Billig aus unserer Jury Folgendes sagt.
Auf Platz 1 der Januarliste steht ja die Philosophin Corinne Peluchon mit ihrem Buch Das Zeitalter des Lebendigen. Und sie betont immer wieder ausdrücklich, auch in Interviews, sie möchte nicht moralisieren, sie möchte nicht auf dem Weg des schlechten Gewissens für ihre Themen interessieren. Sie sucht angesichts der massiven Naturzerstörung nach Perspektiven für die Zukunft des Lebendigen. Und sie ist ja Philosophin und greift dabei auf die sicherlich einflussreichste philosophische Tradition des Westens zurück, eben die Aufklärung mit ihrem Emanzipationsversprechen. Spannend an ihrem Buch finde ich, dass sie sich ausführlich auch mit den Schattenseiten der Aufklärung auseinandersetzt. Denn der westliche Mensch, / Mann, hat im Namen seiner Emanzipation ja atemberaubende Verbrechen begangen. Kolonialismus, Sklaverei, Weltkriege. Und sie möchte jetzt mit ihrem Buch das Erbe der Aufklärung nochmal neu heben und neu rahmen. Zum Beispiel, indem sie den Gebrauch der Vernunft zusammendenkt mit einer Wertschätzung, wichtiges Wort für sie, Wertschätzung von Andersartigkeit und Vielfalt. Oder indem sie unseren Blick lenkt auf unsere fleischliche Beschaffenheit und unsere Verwundbarkeit. Das wird uns ja spätestens jetzt in der Pandemie klar. Wir sind nicht weniger verwundbar als jedes andere Tier, dessen Lebensraum von Maschinen vernichtet wird.
Auf Platz 1 unserer Sachbuchbestenliste für den Monat Januar steht Corinne Peluchon mit ihrem Buch Das Zeitalter des Lebendigen, in der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft erschienen, mit 320 Seiten für 50 Euro. Die ganze Liste unter www.deutschlandfunkkultur.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da hören wir jetzt Nadeln klappern und lernen tatsächlich was vom Stricken. Jawohl, mit den Nadeln des Aufstands, wie das Buch der griechischen Literaturkritikerin und Übersetzerin Katharina Schina in deutscher Übersetzung heißt. Für uns hat es Edelgard Abenstein gelesen. Sie ist im Studio mit einem, nur dieses eine Wortspiel versprochen, bestrickenden Buch.
Ja, das kann man genauso sagen. Es ist eine reiche Kulturgeschichte durch die Welt des Strickens mit einem wirklich wohltuenden Mut zur Lücke, was man ja nicht in allen Kulturgeschichten hat. Die sind ja sehr, sehr präzise und sehr gewissenhaft im Ausloten jeder Art von kleinen Facette. Sie führt uns durch die Historie von mythologischen Figuren bis zu strickenden Cowboys, von Feministinnen zu Spider-Mans, die gestrickt an der Wand hängen. Das ist ein außerordentlich unterhaltsamer Streifzug.
Wie geht es denn überhaupt los mit dieser Kultur, dieser Technik? Also gibt es so erste bedeutende Strickende in der Geschichte, männliche wie weibliche?
Ja, das ist in der Tat eine riesige Überraschung. Also für mich war es das jedenfalls. Das Stricken begann als Männerdomäne. Also so im 12., 13. Jahrhundert hat man in Ägypten Gestricktes gefunden. Nun ist Garn ja nicht sehr haltbar. Also sicherlich wird es die Tätigkeit vorher schon gegeben haben. Aber es war eben Männerarbeit. Und in Gestalt von muslimischen Handwerkern kam dann aus Ägypten eben diese Technik an den spanischen Hof. Und im Mittelalter strickten ausschließlich Männer beruflich in Zünften und Gilden. Frauen hatten da nichts zu suchen. Frauen werden sicherlich auch in Heimarbeit gestrickt haben. Offiziell haben sie nur gewebt. In Heimarbeit, so wie die Mutter Gottes, die man in mancherlei Abbildungen findet, die in der einen Hand das Jesuskind hält und in der anderen ein Strickzeug. Aber sie geht auch, China, in andere Kulturkreise und spürt da auch außerordentlich Überraschendes auf. Also in Japan beispielsweise, die Samurai, die ja ein außerordentlich kriegerischer Stand waren, die haben ihre militärische Kleidung selbst gestrickt, genauso wie die Grenzwächter einer chinesischen Mauer. Also da war durchaus viel Männlichkeit im Spiel, inklusive Europa, dann auch noch ein patriotischer Akt in beiden Weltkriegen, wo die Verwundeten in den Lazaretten, die jetzt nun nicht gerade in Gipsverbänden lagen, unter Anleitung von Krankenschwestern auch Wärmendes für ihre Geschlechtsgenossen an der Front gestrickt haben.
Nun hat das Stricken ja bis heute ja so die Aura des betulich traulichen, wie aber auch so des naturhaft ökologischen. Ich meine, ich erinnere mich noch gut an die ersten Jahre der Grünen im Bundestag, als man Abgeordnete im Parlament stricken sah. Das hatte ja schon was Subversives. Wären das so auch Nadeln des Aufstands, wie ja der Titel des Buches heißt?
Ja, das beginnt auch mit einem großen Paukenschlag in der Französischen Revolution. Da gibt es die Gruppe, eine Frauen Gang, wenn man so möchte. Eine Gruppe von Tricoteuses, das sind Frauen, die sich das Strickzeug erobert haben, das damals eben noch den Männern gehörte, bis zur Industrialisierung. Mit dem Strickzeug jubelten sie den Jakobinern von der Zuschauertribüne zu, um danach mitsamt diesem Wollknäuel und den Nadeln an die Guillotine zu ziehen und dort mit den zu zählenden Maschen auch gleichzeitig die fallenden Köpfe zu zählen. Also das war ein nicht gerade ein Ruhmesblatt des Feminismus, wenn man so möchte, aber friedlicher geht es dann weiter mit den Suffragetten, die in Teekränzchen und extra organisierten Strickclubs Schultertücher für ihresgleichen gestrickt haben. Und dann geht es natürlich weiter in der Geschichte der Kunst. Da gibt es während des Irakkriegs beispielsweise eine riesige in Pink aus vielen, vielen Einzelteilen zusammengesetzte Decke, die auf einen ausgemusterten Panzer gelegt wird, um gegen den Irakkrieg zu demonstrieren. Jede Menge von gegen den Klimawandel aktive Feministinnen stricken für und gegen den Klimawandel in der Londoner U-Bahn beispielsweise auch so ein schönes Bild, wird eine Decke öffentlich gestrickt, die dann auch vorgezeigt wird, gegen die Unterkühlung und die Entfremdung der Beziehungen in den Social Media, der Verblasung all dieser menschlichen Kontakte. Also da ist ordentlich viel am Werke und das zeichnet China auf eine sehr unterhaltsame Weise auf.
Noch mal was anderes, Frau Abenstein. Ich bin ja mit zwei Schwestern aufgewachsen und die haben um die Wette gestrickt und wollten es mir auch beibringen, aber ich habe mich einfach zu dämlich angestellt. Oh. Können Sie es eigentlich?
Ich muss gestehen, ich kann es auch nicht. Ich habe in meiner Kindheit, als zur Mädchen Schulerziehung, auch der Stricken noch gehörte, habe ich einen klitzekleinen Pullover gestrickt, der so unschön war, dass ich ihn gar nicht tragen wollte.
Kriegt man mit dem Buch ein bisschen Lust, es doch vielleicht zu lernen.
Und auch ein paar Socken. Das kam nur zu einer einzigen Socke und bis zum heutigen Tage fehlt die zweite. Also ich bin da auch gar nicht talentiert. Aber das Schöne bei der Lektüre dieses Buches ist, man muss nicht über die berühmte weibliche Strickhemmung, die ja durchaus vorkommt, wie man bei mir als lebendem Beweis sehen kann, verfügen, um dieses Buch mit großem Gewinn zu lesen, weil es mit so vielen Aspekten überraschendster Art gespickt ist und es ist wirklich eine schöne wie schon gesagt, unterhaltsame Lektüre.
Dankeschön, Edelgard Abendstein. Über die Nadeln des Aufstands, die Kulturgeschichte des Strickens von Katharina China, jetzt auf Deutsch in der Edition Converso, übersetzt aus dem Griechischen von Doris Wille. 216 Seiten hat der Band, der kostet 28 Euro. Und mehr dazu lesen Sie wie immer online auf unserer Seite www.deutschlandfunkkultur.de. Und jetzt holen wir uns noch literarische Jahresendtipps ab von einem Buchhändler unseres ganz besonderen Vertrauens, von Mike Altwiger aus Wehl in Nordrhein-Westfalen, wo er die Buchhandlung Hansen und Kröger leitet. Er ist am Telefon. Tag, Herr Altwiger.
Ja, schönen guten Morgen.
Ich freue mich ja sehr, dass Sie als guter, treuer Lesart-Freund uns die letzten Buchhändlerempfehlungen des Jahres 2021 spendieren. Und beginnen wir mit Sally Jamal, einem Autor aus Düsseldorf mit palästinensischen Wurzeln. Vor 3 Jahren wurde ein Roman von ihm auf der Frankfurter Buchmesse zum Buch des Jahres gekürt. Jetzt gibt es einen neuen Roman, der im Januar erscheinen wird. Und Sie haben ihn scheint schon vorab gelesen, Herr Altwiger. Das perfekte Grau heißt er. Was ist das für ein Buch und warum legen Sie es uns ans Herz?
Ja, für mich ist es tatsächlich meine Entdeckung des Jahres, kann ich fast sagen. Also jetzt muss ich ja schon sagen, des Jahres 2022. Ich habe ja im Januar diesen Jahres, als ich das erste Mal bei Ihnen zu Gast war, Fabian Neithardt so als mein Auto des Jahrzehnts gefeiert. Und das hier, das perfekte Grau, ist mein Buch des Jahres. Und das liegt vor allen Dingen an den wunderbaren Hauptfiguren. Es sind 4 an der Zahl, Rufo, Mimi, Novell und Dante. Und die treffen in einem so ein bisschen morbide, aber dennoch schönen Hotel an der Ostsee aufeinander, wo sie alle beschäftigt sind. Und sie alle befinden sich aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen auf der Flucht. Und anfangs nähern sie sich sehr vorsichtig, auch ein bisschen misstrauisch an, sie beäugen sich. Und dann wird es aber immer vertrauensvoller zwischen ihnen. Und jetzt entwickelt sich ein Roadmovie. Und das macht richtig Spaß, denn die 4 kapern ein Boot. Und wohin die Reise geht, darf ich natürlich jetzt nicht verraten, leider. Aber sie machen sich auf den Weg. Und ob sie am Ende das finden, was sie suchen, das muss jeder Leser und jede Leserin für sich herausfinden. Der Roman ist für mich einfach unglaublich berührend, ist poetisch. Und das, was ich mag, ist, wenn man beim Lesen das Gefühl hat, man muss sich Sätze so anstreichen oder rausschreiben, damit man die nicht vergisst. Es gibt sprachwitzige Passagen und hier, finde ich, kann ein Autor sehr gekonnt mit Sprache umgehen. Und jetzt sind wir nochmal beim Titel, vielleicht bei den Grautönen. Man merkt relativ schnell, dass die Welt nicht nur aus Schwarz und Weiß besteht, sondern aus ganz, ganz vielen Grautönen. Und deswegen ist der Roman für mich farbenprächtig und könnte eigentlich nicht farbenprächtiger sein.
Das perfekte Grau, der Roman von Sally Jamal, im Septime Verlag erschienen. Wir kommen nun zu einer Autorin aus Italien, Donatella di Pietrantonio. Nicht so ganz einfach der Name, vielfach ausgezeichnete Autorin, aber Borgo Sud heißt ihr neuer Roman. Worum geht's denn da, Herr Altwiger, und warum sollten wir unbedingt dieses Buch lesen?
Also für mich ist diese Autorin mit dem wunderschönen Namen Donatella di Pietrantonio vielleicht die großartigste italienische Autorin der Gegenwart, muss ich sagen. Und das unterstreicht dieser neue Roman Borgo Sud wieder aufs Vortrefflichste. Es ist ein Schwesternroman. Das unterscheidet ihn von dem vorangegangenen. Das war so ein Mutter-Tochter-Roman. Und dieses Mal geht es um 2 Schwestern. Die ältere hat den Absprung irgendwie geschafft. Die ist von zu Hause weg, aus Armut und auch per Heimat geflohen in die Schweiz. Die jüngere ist in Pescara geblieben. Die schlägt sich mehr schlecht als recht durch. Und eines Tages klingelt bei der Älteren in der Schweiz das Telefon, weil die Jüngere, die Wilde von den beiden, angeblich vom Balkon gestürzt ist. Und jetzt macht die Ältere sich wirklich stehenden Fußes auf den Weg zurück in die alte Heimat zu ihrer Schwester, aber auch in die gemeinsame Vergangenheit und kommt da an. Und in diesem Hafenviertel von Pescara scheinen alle zu wissen, was sich hinter diesem Unfall wirklich versteckt. Aber keiner will mit ihr reden, die Schwester stößt auf eine Mauer des Schweigens. Und das zeichnet diesen Roman aus. Es zeichnet ihn aus, dass die Autorin, die Pietrantonio, eine Meisterin der Reduktion ist. Die kommt mit ganz wenigen Worten, mit wenigen Sätzen auf. Die fokussiert sich auf das Wesentliche. Das macht die Geschichte aber umso berührender. Ich finde, man kann aktuell in der italienischen Literatur kaum was Vergleichbares finden. Und deswegen sage ich, das ist mein Buch, das ich allen ans Herz lege, um damit das kommende Lesejahr zu starten.
Der neue Roman von Donatella di Pietrantonio, Borgo Sud, ist im Kunstmann Verlag veröffentlicht. Und zum dritten werden wir kulinarisch mit einem kriminellen Kochbuch. Killer, Schnüffler und Rezepte werden uns da versprochen. Was steckt denn da dahinter?
Ja, Also ich meine, nach Weihnachten haben wir ja vielleicht, ja, hat ja vielleicht der ein oder andere Lust, einen Verwandten ins Jenseits zu befördern, aber da wird man hier nicht fündig, muss ich direkt sagen. Es ist ein Kochbuch, ein kriminelles Kochbuch, das vielleicht das perfekte, das außergewöhnliche Geschenk für alle Krimi-Fans ist, die in den kommenden Wochen und Monaten Geburtstag haben, und man trifft sie wirklich alle, egal ob aus Film, Fernsehen oder Literatur. Hannibal Lecter genauso wie Columbo, Barnaby und James Bond, Maigret, Sherlock Holmes, selbst die fünf Freunde trifft man, und man erfährt nebenbei auch noch, was Jack the Ripper zwischen seinen Morden aß. Das ist eine Mischung aus Schmöker, Spaß und Rezeptsammlung, und die sollte bei keinem Krimi-Fan fehlen. Und ich finde, ein Agatha Christie-Zitat fasst das unglaublich schön zusammen. Die hat mal gesagt, wenn man Verbrechen wie Abendessen bestellen könnte, was würde man wählen? Raub und Betrug sind was für Vegetarier. Es muss Mord sein. Blutiger Mord.
Blutiges Fleisch. Und der KBV Verlag bringt dieses Buch heraus, das kriminelle Kochbuch von Carsten Sebastian Hedden, Ralf Kramp und Ira Schneider. Das sind die drei Autoren, und das waren die drei Empfehlungen von Mike Altwegger von der Buchhandlung Hansen und Kröger in Wiel zum literarischen Jahrestoresschluss. Vielen Dank Ihnen, und wir werden uns garantiert wiederhören 2022. Kommen Sie gut hinein, alles Gute, alles Liebe, ja. Altwegger.